Erinnerst du dich daran, dass wir uns letzte Woche intensiv mit der Frage beschäftigt haben, wer ist Jesus? Warum haben wir das gemacht? Weil Johannes, der Apostel, einer der 12 Jünger Jesu, zum Einstieg in sein Evangelium genau darauf den Schwerpunkt gelegt hat, diese Frage zu beantworten. Es war ihm am Ende seines Lebens, als er sein Evangelium geschrieben hat, unglaublich wichtig, seinen Lesern zu allen Zeiten, an allen Orten dieser Welt, ganz zu Beginn dieses Evangeliums, diese Infos mitzugeben. Wer ist Jesus? Deine Antwort auf die Frage, wer ist Jesus, wird unfassbar viel Einfluss haben auf alle weiteren Entscheidungen in deinem Leben, die du triffst. Und deswegen möchte Johannes uns dabei helfen, eine biblische Antwort auf diese Frage zu finden. Wer ist Jesus? Sie legt die Basis für alle weiteren Entscheidungen. Sie ist die Basis für alle weiteren Entscheidungen, die mit dem christlichen Glauben zu tun haben. Und in dem Text von letzter Woche ist plötzlich da noch ein Johannes aufgetaucht. Den habe ich letzte Woche ziemlich vernachlässigt, aber dafür bekommt er heute und auch in den nächsten Wochen sehr viel Raum. Wobei, eigentlich ist das auch nicht ganz richtig. Wir werden gleich verstehen, warum. Letzte Woche haben wir uns angeschaut, wer ist Jesus? Und ich war super kreativ, deswegen heute die Frage, wer ist Johannes der Täufer? Dieser Mann ist letzte Woche im Text ziemlich abrupt aufgetaucht. Wir bekommen in dem Text ein paar Informationen über ihn. Erstens, er war von Gott gesandt. Zweitens, er kam als Zeuge. Und drittens, sein Auftrag war es, auf Jesus hinzuweisen. Und die ersten Worte, die uns in der Bibel, im Johannesevangelium, von Johannes, dem Täufer, überliefert werden, sind: Er ist es. Und er zeigt dabei auf Jesus. Von ihm habe ich gesagt, der nach mir kommt, ist größer als ich, denn er war schon vor mir da. Also noch so ein Johannes, der irgendwie eine besondere Beziehung zu Jesus hat. Und um mehr über ihn zu erfahren, müssen wir wieder einen Blick in die anderen Evangelien werfen, von denen ich letztes Mal gesagt hatte, die haben sich häufig auf die Faktenübermittlung spezialisiert. Johannes geht es mehr um die inhaltlichen Sachen, deswegen kriegen wir vieles bei ihm hier nicht mit. Aber in den anderen Evangelien wird uns Folgendes über Johannes den Täufer berichtet. Und ich hoffe, ihr kommt klar mit den verschiedenen Johannesen. Also dieser Johannes der Täufer scheint irgendwie schon auch so ein bisschen so ein schräger Vogel gewesen zu sein. Er lebte in der Wüste. Er war bekleidet mit einem Mantel aus Kamelhaar. Den hatte er zusammengebunden mit einem ledernen Gürtel. All diese Details werden uns berichtet. Und er hat sich ernährt von Heuschrecken und von wildem Honig. Vielleicht habt ihr jetzt ein Bild von ihm im Kopf. Jedenfalls war dieser Johannes, der Täufer, das, was wir heute einen Influencer nennen würden. Er hatte unfassbar viele Follower. Alle drei anderen Evangelien berichten uns davon, und sie schreiben alle drei das Gleiche, dass die ganze Bevölkerung von Judäa und die gesamte Einwohnerschaft von Jerusalem zu ihm in die Wüste gegangen sind, um ihm zuzuhören und sich von ihm taufen zu lassen. Stellt euch vor, Tausende von Menschen folgen ihm, gehen zu ihm in die Wüste, zu diesem sonderbaren Kauz, um ihn zu sehen, um ihm zuzuhören. Und deswegen habe ich mich gefragt, was hat er gepredigt? Und bevor ich darauf ein bisschen eingehe, würde ich gerne noch einen Gedanken zwischenschieben. Bei uns ist es ja nicht so, dass da, wo Gott verkündigt wird, Tausende von Menschen hinströmen. Und in unserem Kontext, in unserer Kultur, in unserem Land ist es ja häufig so, dass Menschen, die ernsthaft an Gott glauben und das auch mit ihrem Leben zeigen wollen, auch mit ihrem Lebenswandel zeigen wollen, mit ihrem Lebensstil, sich nach Gottes Willen richten wollen, dass die tendenziell eher ein bisschen belächelt werden oder als weltfremd einsortiert werden, manchmal so spezielle Typen, ja, vielleicht so ein bisschen wie Johannes der Täufer, Sandalen und was auch immer. Glaube und Religion ist für Menschen, die etwas einfacher gestrickt sind, vielleicht ein bisschen naiv, nicht wirklich, vielleicht wissenschaftlich denken und ihre Schwäche oder in ihrer Schwäche, vielleicht auch im Alter oder in einer Krise irgendwie Halt brauchen und den eben bei Gott suchen. Es gäbe auch andere Möglichkeiten, aber diese spezielle Spezies Mensch sucht eben ihren Halt bei Gott. Und ich habe mir mal die Mühe gemacht und bin der Frage nachgegangen, war das eigentlich schon immer so? Und habe mal ein bisschen, nicht so sehr intensiv, aber ein bisschen in der Kirchengeschichte nachgeguckt und dachte, mich interessiert mal, was hat in den verschiedenen Phasen der Kirchengeschichte, also seit Jesu Leben bis heute, was hat in diesen Phasen eigentlich dazu geführt, dass der christliche Glaube nicht ausgestorben ist, sondern er war an vielen Stellen überzeugend und anziehend. Und was hat ihn eigentlich ausgezeichnet? Und dabei stößt man zu fast allen Zeiten auf einige Gemeinsamkeiten. Auf der einen Seite war es die Großzügigkeit der Christen und die Sorge um bedürftige Menschen. Das war ein großes Ding, praktische Auswirkung des Glaubens. Und was fast immer genannt wird, war die hohen ethischen Maßstäbe, die die Christen gelebt haben. Auch, und ich sage das bewusst, die sexualethischen Maßstäbe. Diese beiden Punkte zusammen haben dazu geführt, dass sich in der Vergangenheit und auch heute an vielen anderen Stellen auf unserem Globus Hunderte, Tausende, Millionen Menschen, und zwar aus allen Schichten der Gesellschaft, nicht nur irgendwie die etwas bedürftigeren oder die nicht ganz so schlauen, aus allen Schichten der Gesellschaft zum christlichen Glauben hingezogen gefühlt haben und dann von dieser Botschaft überzeugt und von Gott überführt wurden. Und dann dachte ich, das sieht bei uns im Moment etwas anders aus. Aber es gibt auch hier ein interessantes Phänomen zu beobachten, nämlich wenn man sich nur mal zwei extreme politische Tendenzen anguckt, die tendenziell politisch eher links sich einordnenden Menschen finden Großzügigkeit super und Einfachheit und Gerechtigkeit und Sorge um Bedürftige, also den einen Aspekt davon, aber die ethischen Sichtweisen des christlichen Glaubens, das ist ein absolutes No-Go. Total prüde, überholt, geht gar nicht. Die andere Seite des politischen Spektrums, konservativen Werte wie Heimat, Familie, Recht auf Leben, finden das gut, aber können in der praktischen Umsetzung häufig nicht so viel anfangen mit der Bedürftigkeit und der Gerechtigkeit. Und ich finde es hochinteressant, dass sich total gegensätzliche politische Sichtweisen, das ist jetzt ein bisschen vereinfacht dargestellt, beziehungsweise Weltanschauungen jeweils einen zutiefst christlichen Aspekt raussuchen, der in der Kirchengeschichte immer überzeugend gewirkt hat, den auf ihre Fahnen schreiben und zu ihrem Programm machen teilweise, während sie den jeweils anderen Punkt ablehnen, das also auseinanderreißen. Und beide Richtungen, die Extreme, würden absolut aggressiv dagegen vorgehen, irgendwie christlich sein zu wollen und schon gar nicht dogmatisch. Warum mache ich diese Schleife? Weil Johannes, dieser Hardliner, hier auftaucht und uns zuerst sagt, es geht gar nicht um irgendeine Dogmatik. Es geht gar nicht zuerst um einen Lebensstil. Es geht nicht mal zuerst um irgendwelche Überzeugungen, sondern es geht um eine Beziehung. Es geht um eine Person, nämlich um Jesus Christus. Und wenn wir bei dem Text von letzter Woche so ein bisschen den Eindruck hatten, der Scheinwerfer ging voll auf Jesus, dann ist der erste Eindruck bei diesem Text, der Scheinwerfer geht voll auf Johannes den Täufer und der nimmt den und richtet ihn sofort wieder voll auf Jesus. Johannes, dem Apostel, der dieses Evangelium geschrieben hat, Dem geht es um Jesus und um Johannes dem Täufer, dem es um Jesus geht. Das ist das, was in diesem Text als erstes auffällt. Und sein Einfluss war so groß, dass die führenden jüdischen Gesellschaftsschichten und die geistlichen Leiter jeweils Abgesandte zu Johannes in die Wüste geschickt haben, um herauszufinden, warum er mit so einer kompromisslosen Botschaft Sünde, Schuld, Umkehr, Buße, Reinigung vor Gott, Taufe, warum er damit so viele Follower hat und so viel Einfluss hat. Und das würde ich mir gerne mit euch anschauen in drei Punkten. Ich glaube, er hat das, was einen guten christlichen Leiter, vielleicht einen guten christlichen Mitarbeiter, vielleicht einen Nachfolger von Jesus, was den ausmachen sollte. Er hatte erstens eine ausgewogene und sehr realistische Sicht von sich selbst aufgrund einer ausgewogenen und sehr realistischen und biblischen Sicht von Jesus, die dazu geführt hat, dass er einen mutigen und dienenden Charakter bekommen hat. Eine ausgewogene, realistische Sicht von sich selbst aufgrund einer ausgewogenen, realistischen, biblischen Sicht von Jesus, die dazu geführt hat, dass er einen mutigen, dienenden Charakter bekommen hat. Und ich glaube, da wo diese drei Dinge zusammenkommen, da hat die christliche Botschaft eine gute Basis, um ernst genommen zu werden und um überzeugend zu sein, weil dann Dinge wie Großzügigkeit, Gerechtigkeit, Ethik, Sorge um Bedürftige und so weiter ihren Platz haben im ganz praktischen Leben. Auf die Frage, wer bist du, antwortet Johannes mit drei Negativaussagen. Ich bin nicht der Messias, ich bin auch nicht Elia und ich bin auch nicht der Prophet. Was ist das? Wer ist das? Warum ausgerechnet diese Antwort? Das Alte Testament, wenn ihr mal die letzten Zeilen im Alten Testament lest, bevor dann eine 300-jährige Phase kommt, wo wir nicht so viel wissen und dann das Neue Testament losgeht, endet das Alte Testament mit der Erwartung auf einen Messias. So hört es auf. Einen von Gott gesandten Retter, und dort steht noch etwas Kryptisches, komische oder schwer einzuordnende Aussage von Gott, nämlich, dass er vor dem Ende der Zeit einen Boten Elia senden wird. Jahrhundertelang haben die Juden mit dieser großen Messias-Erwartung gelebt. Auf ganz vielen Seiten, an ganz vielen Stellen des Alten Testaments ist der Messias angekündigt. Aber es hat sich eine komplett falsche Vorstellung von diesem Messias, diesem Retter, entwickelt. Sie haben nämlich einen politischen Führer erwartet, der im Namen Gottes endlich mal für Ordnung sorgt. Und wenn wir das heute hören, rollen sich die Fußnägel hoch, weil es gibt zu viele Situationen, wo Menschen im Namen Gottes politisch in einem Land für Ordnung gesorgt haben und das alles andere war als gerecht. Gott entscheidet sich aber für einen ganz anderen Weg. Er kommt als Baby, um für uns zu sterben. Was hat es mit diesem Elia auf sich? Elia war ein Prophet Gottes, der nicht gestorben ist, sondern der am Ende seiner Zeit, in der er von Gott weitersagen sollte, einfach von dieser Erde verschwunden ist. Gott hat ihn zu sich geholt, sagt die Bibel. Und die Idee jetzt war, vielleicht ist der jetzt wieder aufgetaucht. Das könnte er sein, der sieht so ähnlich aus. Kleidungsstil war auch so ähnlich, war auch so ein wunderlicher Typ. Aber auch das verneint Johannes. Oder vielleicht der Prophet. Wer war das schon wieder? Die Fragesteller hier im Text waren Theologen. Das heißt, die kannten das Alte Testament. Und sie kannten die Stelle aus 5. Mose, wo Gott einen Propheten wie Mose ankündigt. Und sie denken, vielleicht ist er das. Und Johannes sagt, nein, auch das bin ich nicht. Ja, aber wer bist du dann? Was sollen wir denn denen sagen, die uns fragen, wer du bist? Und dann antwortet Johannes mit einem Zitat aus dem Buch Jesaja: Ich bin eine Stimme in der Wüste, beziehungsweise eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Und ich dachte an eine Wanderung, auf der ich sehr durstig war. Und ich habe mich über das Schild gefreut. Noch 10 Minuten bis zur Hütte. Da gibt es zu trinken. Das Schild an sich hat mir noch nicht geholfen bei meinem Durst. Aber es war unfassbar wichtig, um hinzuweisen, da kommt was. Und es ist schon da. Und da wird dein Durst gestillt. Und in diesem Text hier, in diesem Zitat von Jesaja, ist ein kleines Detail wichtig. Und es ist nicht nur für mich als Theologen wichtig, sondern es ist ein Augenöffner, finde ich. Der Begriff, der Ausdruck, der Gottesname, der an dieser Stelle im Buch Jesaja für Gott benutzt wird und den Johannes hier zitiert, ist der Gottesname Yahweh, der Schöpfergott. Das ist immer dann, wenn in manchen Bibelübersetzungen der Begriff oder der Name Herr in 4 Großbuchstaben geschrieben ist. Immer dann ist im hebräischen Text der Begriff Yahweh, der Schöpfergott. Johannes der Täufer zeigt also auf Jesus und sagt, er ist es. Das ist der Schöpfergott, der ist Mensch geworden. Und so wie dem anderen Johannes, und wir haben uns das letzte Woche angeguckt, wichtig war zu sagen, der Schöpfergott, Jesus war schon an der Schöpfung beteiligt und an allem, der ist Mensch geworden. So wiederholt das gleiche Johannes der Täufer an dieser Stelle auch. Ist euch aufgefallen, dass Johannes nichts über sich gesagt hat? Und das sagt total viel über ihn aus. In der Gegenwart von Jesus, im Verhältnis zu Jesus, geht es ihm nicht mehr um sich. Er nimmt sich komplett zurück und sagt, ich bin nur Hinweis. Schaut nicht auf mich, ich bin total unwichtig. Unwürdig, sagt er. Schaut auf Jesus. Es geht um Jesus. Das war seine Botschaft. Das zu verkünden war seine Berufung. Das war sein Einfluss. Und das hat ihn total mutig gemacht. Seine ausgewogene und realistische und kompromisslose Sicht auf Jesus hat zu einer ausgewogenen und realistischen Sicht von sich selbst geführt. Und dadurch ist bei ihm ein Mut entstanden und seine kompromisslose Überzeugung gepaart mit einer dienenden Haltung und einer Demut, die anziehend gewirkt hat. Die geistlichen Leiter von damals verstehen immer noch nicht, was er sagen will. Und sie fragen, ja, wenn du weder der Messias, noch Elia, noch der Prophet bist, warum taufst du dann? Und Johannes antwortet auch hier wieder eigentlich gar nicht auf diese Frage, sondern er sagt, ich taufe mit Wasser, aber mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt. Er ist es, der nach mir kommt. Ich bin nicht einmal würdig, ihm die Riemen seiner Sandalen zu lösen. Ich muss euch gestehen, wenn ich etwas total eklig finde, dann sind das Füße. Ich finde Füße irgendwie komisch. Und schon absolut Füße von anderen Menschen. Und die Vorstellung von schmutzigen, staubigen, verschwitzten Füßen in einem heißen Land ohne fließendes Wasser, boah, das geht gar nicht. Und jetzt sagt Johannes hier Folgendes. Und er geht dabei immer weiter nach unten. Ich bin nicht der Messias. Ich bin auch nicht Elia. Ich bin nicht der Prophet. Ich bin nicht mal wie ein Sklave, deren demütige Aufgabe es nämlich war, ihren Herren die Schuhe auszuziehen und die Füße zu waschen. Er sagt, im Verhältnis zu Jesus bin ich noch weniger. Auf einer Skala von 0 bis 10 bin ich -2 im Verhältnis zu Jesus. Und vielleicht denkst du jetzt auch, ich habe da auch drüber nachgedacht, ist das wirklich erstrebenswert oder hatte Johannes vielleicht einfach ein Selbstwertproblem? Hat er Minderwertigkeitskomplexe? Was bin ich schon? Was kann ich schon? Und vielleicht ist es möglich, dass Therapeuten ihm eine Störung diagnostiziert hätten. Aber wenn man sich alles andere anschaut, was er noch so gesagt hat, dann glaube ich nicht, dass es diese Art ungesundes Selbstbild war, die er hatte. Sein Selbstbild ist nämlich nicht aus dem Vergleich mit anderen Menschen entstanden, sondern aus einem geistlich sehr gesunden Ansatz, im Vergleich mit Jesus bin ich klein. Im Verhältnis zu ihm nehme ich mich nicht mehr so wichtig. Und interessanterweise hat genau das bei ihm zu einer unfassbar großen Freiheit geführt und zu einem Mut und nicht zu einer Einengung. Zu einer Freiheit, nach der ich glaube, viele Menschen sich sehnen, aber die wir an anderen Stellen suchen und die woanders nicht zu finden ist. Das hat ihn mutig gemacht. Diese Sichtweise von Jesus und von sich selbst hat ihn mutig gemacht, Jesus zu bekennen. Es hat ihn aufmerksam gemacht für andere Menschen. Es hat ihn unabhängig von der Meinung von anderen Menschen gemacht, sonst wäre er nicht so da rumgelaufen. Es hat ihn bescheiden gemacht, sonst hätte er sich nicht nur von Heuschrecken und wildem Honig ernährt. Das hat ihn zu der realistischen Einschätzung über sich selbst gebracht, ich kann ja in vielen Momenten nicht mal meinen eigenen Gedanken über mich trauen. Und diese Art von Freiheit, die kann jeder von uns erleben, der als Referenzpunkt für seinen eigenen Wert nicht mehr andere Menschen annimmt und aus diesem Vergleich heraus reagiert, sondern Jesus als Vergleichspunkt annimmt. Und dann ist der Satz, für mich zählt nur noch das, was Jesus über mich sagt, der beinhaltet eine unfassbar große Freiheit. Die moderne, vielleicht auch deine natürliche Reaktion auf Minderwertigkeitskomplexe ist nämlich oft eine andere Extremreaktion, wo wir dann nur noch nach uns selbst schauen. Sätze wie, ich komme in Kontakt mit mir und meinen Bedürfnissen und Gefühlen, drücken das manchmal aus. Oder so der Klassiker, den ich auch gehört habe, Kind, versteh endlich, du lernst nicht für deine Eltern, sondern du machst es nur für dich und schau doch mal nach dir und denk doch mal an dich. Natürlich steckt da irgendwie auch eine Wahrheit drin in diesen Sätzen. Aber ausschließlich dieses Denken führt in eine Sackgasse. Es ist nämlich wenig hilfreich, wenn wir versuchen, einen Minderwertigkeitskomplex durch irgendwie Überlegenheitskomplexe auszugleichen. Selbst Mitleid durch Arroganz. Und wenn wir sagen, ja, interessiert mich alles gar nicht, was ihr sagt, das ist auch überheblich und herablassend. Und das hat Johannes alles gar nicht gemacht. Er hat gesagt, ich bin unabhängig von dem, was andere über mich denken. Das ist das, was das Evangelium sagt. Ich vertraue nicht mal dem, was ich über mich denke. Das schützt mich nämlich vor Selbstmitleid und vor Arroganz. Aber ich vertraue auf den Messias, und das, was er über mich sagt und denkt. Er hat nämlich gesagt, nochmal ein Vers aus dem Text von letzter Woche, all denen, die mir vertrauen, denen gebe ich das Recht, Kinder Gottes zu werden. Das ist das, was passiert, wenn wir Jesus vertrauen. Und das ist so eine befreiende, gute Nachricht, die aber leider häufig nicht berücksichtigt wird, wenn Menschen über den christlichen Glauben nachdenken oder über den christlichen Glauben urteilen. Egal, was in meiner, egal, was in deiner Gegenwart oder Vergangenheit, was es da für Dinge gibt, die wir nicht akzeptieren wollen oder nicht akzeptieren können. Dinge, die über uns gesagt wurden oder Dinge, die uns angetan wurden. Gott, der in Jesus Mensch wurde, liebt mich, liebt dich, akzeptiert dich und vergibt dir. Und dazu brauchen wir nur ihm mehr zu vertrauen als uns selbst. Und das nennt man dann Glaube. Johannes sagt, ich bin unwürdig, aber weil ich weiß, was Gott über mich sagt, macht mir das nichts aus. Das ist es ja gerade, was mir meine Würde gibt. Da entsteht Menschenwürde. Das ist identitätsstiftend. Und ich habe in den letzten Monaten in meinem ganzen Gefühlschaos immer wieder mit einer Frage gerungen, nämlich mit der Frage, nehme ich mich und meine Gefühle zu ernst oder nehme ich mich und meine Gefühle nicht ernst genug? Und für beides hatte ich irgendwie Argumente. Und ehrlich gesagt ist dieser Text für mich zu einer Art Antwort geworden. Ich befürchte, dass ich in einigen Momenten einen wichtigen ersten Schritt vergessen hatte, nämlich meine Sicht auf mich und das, was wie ich mich gefühlt habe, war nicht immer durch den Filter gelaufen, was Jesus über mich sagt und Jesus über mich denkt. Und das hat dazu geführt, dass ich ihn nicht ernst genug und mich daraufhin vielleicht zu ernst genommen habe. Aber eigentlich will er mich dazu befreien, mich auf eine gute Art ernst zu nehmen, weil er mich auch total ernst nimmt. Und so gilt das für jeden von uns, wenn wir unseren Gefühlen selbst nicht ganz genau wissen, wem oder was sollen wir denn jetzt eigentlich vertrauen. Und die Dimension dessen, was Johannes hier eigentlich bezeugt, werden wir nächste Woche noch besser verstehen, wenn er über Jesus als das Opferlamm spricht, was die Schuld der Welt weggenommen hat, was unsere Identität ausmacht. Wisst ihr, um eine Liebe zu Gott zu entwickeln, braucht es auch Wissen über Gott. Sonst funktioniert das nicht. Eine gesunde biblische Lehre ist wichtig für einen gesunden Glauben und einen starken Charakter. Deswegen gibt es Predigten, deswegen gibt es die Bibel, deswegen gibt es Auslegungen. Es geht nicht um uns, es geht um Gott, es geht um Jesus. Aber diese Lehre will nicht nur unser Wissen erweitern oder Wissen vermehren oder auch nicht nur unser Verhalten verändern, sondern sie will unser Herz Jesus ähnlicher machen. Johannes hat seine Zuhörer zu Umkehr, zu Buße, zu Vergebung aufgerufen und hat sie dann getauft, also symbolisch gereinigt. Aber eines konnte er nicht mit ihnen machen. Er konnte nicht ihr Herz verändern und er konnte ihnen nicht neues Leben schenken. Dazu brauchte es Jesus und auf den hat er hingewiesen. Wenn wir im Johannesevangelium dann weiterblättern, dann werdet ihr merken, dass Johannes der Täufer keine große Rolle mehr gespielt hat. So abrupt wie er gekommen ist, verschwindet er auch wieder. Und der Apostel Johannes berichtet nicht mal von seinem Tod. Aber die anderen Evangelien, die liefern uns wieder Fakten. Sie erzählen nämlich davon, dass Johannes so sehr von der Lehre von Jesus überzeugt war, dass er sich nicht mal gescheut hat, seinem König damals vor die Augen zu treten und damit zu konfrontieren, dass sein Ehebruch Sünde ist. Diesen Mut hat er aus seiner Identität in Jesus. Und dafür ist er in den Knast gegangen und dafür hat er seinen Kopf verloren. Und damit war sein Auftrag zu Ende, aber er hatte seine persönliche Berufung erfüllt. Auch er hat einen Preis für seine Jesus-Nachfolge bezahlt. Und das geht nur mit einem veränderten Herzen. Das geht nicht auf Anweisung. Das geht nur mit einer neuen Identität, die tief in Jesus verwurzelt ist. Mit einer Freiheit, die sich nicht einüben lässt, sondern die ein Geschenk der Gnade und des Glaubens ist. Und so ruft Johannes dir, Johannes der Täufer, dir durch diesen Text zu: Ebne den Weg für Jesus, den Schöpfergott, den Herrn. In deinem Leben, in dein Herz und durch dich in das Leben von anderen. Mach dein Herz auf, lass dir von ihm sagen, du bist mein geliebtes Kind. Vertrau mir und lass dir nichts anderes erzählen. Weder von dir selbst und von deinen Gefühlen noch von anderen Menschen. Und ich dachte, könnt ihr euch vorstellen, welche Auswirkungen es in unserer Stadt haben wird, wenn wir kompromisslos an dieser Lehre festhalten und dadurch eine gesunde Sicht von uns, ein Selbstbewusstsein, weil wir eine gesunde und realistische Sicht von Jesus haben, die bei uns zu einem reifen und demütigen, aber auch mutigen und dienenden praktischen Glauben und einem festen Charakter führt. Das könnte richtig anziehend wirken. Nicht die Freiheit vom Evangelium, von Gott, von den Aussagen der Bibel macht uns frei, sondern die Freiheit, die im Evangelium und seinen Aussagen und seinen Konsequenzen steckt, die macht uns frei. Und jetzt lasst euch untermalt von der Melodie eines alten Weihnachtsliedes fragen: Hast du den Weg für Jesus geebnet? Hast du ihm einen Weg gebahnt? Hast du Tür und Tor deines Herzens aufgemacht? Lasst euch mitnehmen in diese Gedanken. Amen.